look what's happening in Africa. What are you saying?
Africa will be a key partner in building the world we want to live in, whether it is on climate, digital or trade.
Russland hat sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine als Kornkrieg auf viele Staaten in der Welt, insbesondere in Afrika, auszuweiten.
Our continent will continue to make steady advances in women's education and equal access to services, thereby laying the foundation for more stable and peaceful societies.
Auch wenn aktuell der Fokus für viele woanders liegt, Afrika wird für die deutsche Außenpolitik immer wichtiger. Megatrends wie Globalisierung und Digitalisierung bieten dem afrikanischen Kontinent große Chancen, stellen aber eben auch enorme Herausforderungen dar. Auch weil immer neue externe Player versuchen, ihre Interessen in Afrika durchzusetzen. Wie tiefgreifende Umbrüche und neue Perspektiven den Kontinent prägen und wie afrikanische Akteure diese mitgestalten, darum geht's im Projekt Megatrends Afrika und darum geht es auch in dieser dazugehörigen losen Podcast-Reihe. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser neuen Folge, in der wir am Beispiel Nigers nach dem Putsch im Jahr 2023 schauen wollen. Wie können eigentlich westliche Geberstaaten wie Deutschland mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Akteuren umgehen, die vielleicht nicht zwingend demokratisch sind, ja die Demokratie noch nicht einmal zum Ziel haben, sondern die vielleicht durchaus autoritäre Tendenzen haben? Das wollen wir uns erklären lassen von Dr. Lena Gutheil vom EIDOS, dem German Institute of Development and Sustainability, und von Lisa Tschörner aus der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Ihnen beiden in Bonn und Brüssel.
Hallo.
Hallo Herr Schottner.
Und aus Berlin meldet sich Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Tschörner, Sie haben ja selbst lange in Niger gelebt, waren auch jüngst erst wieder in dem Land. Nehmen Sie uns doch bitte noch mal ganz kurz mit an den 26. Juli 2023, den Tag des Militärputsches in Niger. Wer hat denn da gegen wen geputscht und vor allem warum?
Ja, der Militärputsch vom letzten Jahr war schon der fünfte Putsch seit der Unabhängigkeit des Landes 1960 und wurde von Abdurrahman Tiani initiiert, der Chef der Präsidialgarde war und der sich seit dem Putsch zum neuen Präsidenten des Landes deklariert hat. Durch den Putsch abgesetzt wurde die demokratisch gewählte Regierung von Mohamed Bazoum, der ein sehr enger Partner westlicher Staaten war, aber auch von Deutschland und der EU, zum Beispiel im Kampf gegen internationale Terrornetzwerke, die sich ja im Sahel immer weiter ausbreiten, oder aber gegen Migrationsbewegungen in Richtung Europa. Und der Grund, der von Tiani für den Putsch angegeben war, war eben der Umgang mit der Sicherheitskrise, der laut Putschistenführer Tiani eben ungenügend war von der zivilen Regierung.
Und da wir jetzt in dieser Folge über die Zivilgesellschaft sprechen wollen, welche Rolle hat die bei diesem Putsch gespielt?
Ja, zum Erstaunen eigentlich vieler westlicher Beobachterinnen und Beobachter ist die Bevölkerung in Niger im Anschluss an den Putsch massenweise auf die Straßen gegangen, um die Putschisten zu bejubeln. Und an dieser Mobilisierung haben zivilgesellschaftliche Akteure entscheidend mitgewirkt. Auch Akteure, die sich eigentlich zuvor seit Jahrzehnten für Demokratie und Menschenrechte im Land eingesetzt hatten und in dieser Rolle zum Beispiel auch von westlichen Gebern unterstützt worden sind. Und das scheint von außen betrachtet jetzt vielleicht erstmal paradox, aber das erklärt sich also zusammengefasst einerseits damit, dass es innerhalb der Zivilgesellschaft wie auch allgemein eigentlich innerhalb der Bevölkerung eine sehr große Unzufriedenheit gab mit der abgesetzten Regierung, die es eben in den Augen vieler nicht geschafft hat, für Sicherheit und Wohlstand zu sorgen, sondern eher eine politische, zum Teil korrupte Elite an die Macht befördert hat. Mhm. Und andererseits spielt bei dieser neuen Allianz, die wir sehen zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und der neuen Militärregierung, aber auch eine wichtige Rolle, dass die Zivilgesellschaft in Niger schon vor dem Putsch nicht nur sehr heterogen war, sondern auch sehr, sehr stark politisiert. Das heißt, dass viele Akteure den zivilgesellschaftlichen Raum genutzt haben für ihre unterschiedlichen politischen, aber auch persönlichen Agenden. Zum Beispiel haben auch Oppositionspolitiker, die von Repressionen durch das vorherige Regime betroffen waren, den zivilgesellschaftlichen Raum genutzt, sodass letztendlich die Trennlinien zwischen Zivilgesellschaft und Parteipolitik beziehungsweise Zivilgesellschaft und dem Staat schon vor dem Putsch eigentlich sehr stark verschwommen war. Mhm. Und jetzt, wo mit dem Putsch sozusagen die Karten neu gemischt wurden, da hoffen eben auch viele Akteure aus dem zivilgesellschaftlichen Raum, dass sie ihren politischen Einfluss weiter ausbauen können und stellen sich eben auch deswegen nicht jetzt unbedingt offen gegen die neuen Machthaber.
Ja, hätten Sie vielleicht ein oder zwei Beispiele für so einen zivilgesellschaftlichen Akteur, für so eine zivilgesellschaftliche Organisation?
Ja, eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung für den Putsch hat zum Beispiel das Bündnis M62, auf Französisch M62, gespielt. Das ist, beziehungsweise war, weil mittlerweile haben die sich schon wieder gespalten, ein Bündnis von 15 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich 2022 zusammengeschlossen haben, um damals gegen die Militärpräsenz der Franzosen in Niger zu protestieren. Frankreich hatte ja 2022 seine militärische Interventionstätigkeit von Mali nach Niger verlegt und das hat damals eben zu einem sehr, sehr großen Unmut innerhalb der Zivilgesellschaft geführt. Dabei ist es aber wichtig zu verstehen, dass die durch den Putsch abgesetzte demokratisch gewählte Regierung eigentlich jeglichen Protest unterdrückt hat. Das heißt, bis auf eine Demonstration waren zum Beispiel alle angemeldeten Protestaktionen verboten worden und auch der Anführer des M62-Bündnisses, der war zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden wegen Störung der öffentlichen Ordnung und wurde dann aber nach dem Putsch wieder entlassen und arbeitet seitdem eben sehr eng mit der Militärjunta zusammen, wie viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen auch, weil zum Beispiel aber auch die Junta vielen Forderungen der Zivilgesellschaft entgegengekommen ist, wie zum Beispiel eben der Beendigung der Militärkooperation mit Frankreich.
Ja. Vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal uns genauer mit diesem Begriff zivilgesellschaftliche Organisation beschäftigen, Frau Gutheil. Mir ging es jedenfalls in der Vorbereitung so, dass ich dachte, was ist eigentlich der Unterschied zu Nichtregierungsorganisationen? Weil beides, hatte ich ja in der Anmoderation auch schon gesagt, sind Organisationen aus der Gesellschaft heraus. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen? Was sind zivilgesellschaftliche Organisationen?
Ja, das mag jetzt überraschend sein, aber wissenschaftlich gesehen gibt es jetzt zwischen Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen erstmal gar keinen Unterschied. Mhm. Also wenn wir uns die Definition anschauen, sind das einfach Organisationen, die eben nicht staatlich sind, wie der Name schon sagt, die nicht privatwirtschaftlich sind und somit eben dem dritten Sektor, dem Non-Profit-Sektor, zuzuordnen sind. Und das sind am Ende des Tages Organisationen eben, in denen Menschen sich zusammenschließen, um gemeinsame Interessen zu vertreten und sich denen zu widmen, aber eben außerhalb der Familie im öffentlichen Raum. Mhm. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch alle so eine gewisse Vorstellung davon, was eine Nichtregierungsorganisation oder NGO eben ist. Die kennen wir alle, die großen, die ganz professionellen, Ärzte ohne Grenzen oder Brot für die Welt. Und die sind eben sehr professionell organisiert und setzen sich meistens für Umweltpolitik ein, für Menschenrechte oder engagieren sich in der humanitären Hilfe oder Entwicklungszusammenarbeit. Während wenn wir zivilgesellschaftliche Organisationen hören, dann wollen wir die zivilgesellschaftliche Seite eben betonen. Also Organisationen, die sich in politischen Prozess einbringen und sich auch für Demokratie zum Beispiel engagieren. Und Organisationen benennen sich dann selber auch immer je nachdem, was ihnen am besten passt, halt nach der einen oder anderen Seite. Und wir benutzen aber tatsächlich in unserer wissenschaftlichen Arbeit ganz gerne zivilgesellschaftliche Organisationen, weil uns eben wichtig ist zu betonen, dass es eben sehr, sehr viele verschiedene Arten von Organisationen gibt. Und ganz plakativ gesagt, ist das eben so eine große Bandbreite, die vom Kaninchenzüchterverein und vom Sportverein bis hin zu großen Interessensverbänden reicht. Und insofern variieren eben die Agenten und die Organisationsformen da schon sehr. Mhm. Und wie Lisa Tschirner eben schon auch in ihrem Beispiel an Niger sehr schön illustriert hat, heißt das eben auch, dass diese Organisationen nicht unbedingt prodemokratisch sind oder dass sie eben die Werte verfolgen, die wir als westliche Geber gerne unterstützen würden. Und das ist so ein bisschen die Problematik, dass die Zivilgesellschaft doch oft sehr romantisiert in der Entwicklungszusammenarbeit dargestellt wird, dass man sich eben erhofft, dass die Organisationen für Gerechtigkeit kämpfen, marginalisierte Gruppen vertreten Aber in der Realität gibt es da eben ganz verschiedene Agenten, die Organisationen verfolgen.
Ja. Aber dass Sie hatten es jetzt gerade so en passant gesagt, wir Geberländer sozusagen, diese zivilgesellschaftlichen Organisationen existieren nur wegen der Unterstützung aus zum Beispiel Deutschland oder existieren die auch ohne diese Hilfe?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also in Afrika gibt es de facto eine sehr, sehr lebendige Zivilgesellschaft. Viele Organisationen, kleine Vereine zum Beispiel, Nachbarschaftsvereine, Sparvereine oder auch Vereine, die auf ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit beruhen, die spielen in den Ländern eine sehr, sehr große Rolle. Gerade dadurch, dass es ja oft auch keine sozialen Sicherungssysteme gibt, brauchen die Menschen Unterstützungsnetzwerke. Und auch eben Gewerkschaften oder Studentenverbände haben in der Demokratiebewegung eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Also diese Art von Zivilgesellschaft, die gibt es, nicht in allen Ländern gleich, aber die gibt es durchaus. Aber wie Sie eben schon richtig angemerkt haben, gibt es eben auch diese Art von Entwicklungsorganisationen. Und die sind sehr, sehr stark nach Ende des Kalten Krieges aus dem Boden gesprossen, weil eben Geber verstärkt angefangen haben, diese Art von Organisationen zu finanzieren. Daran ist jetzt prinzipiell ja auch erstmal nichts auszusetzen. Die machen eine tolle Arbeit. Aber diese großen Geldströme haben auch dazu geführt, dass die Organisationen sich professionalisiert haben. Man muss sich ja vorstellen, um so ein Entwicklungsprojekt durchführen zu können, braucht man eine gewisse Infrastruktur. Man muss eine Buchhaltung haben. Man muss Förderanträge schreiben können. Und das heißt eben auch, dass viele dieser Organisationen eben in den Hauptstädten sind, hauptamtliche Mitarbeiter haben und jetzt eben nicht die Interessen von Mitgliedern vertreten, wie das jetzt bei einem kleinen Nachbarschaftsverein der Fall wäre. Und ebenso auch eine andere Legitimität und einen anderen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Und das heißt im Umkehrschluss, dass sie oft auch tatsächlich weniger politisch agieren, eher die Agenten der Geber umsetzen. Was im Umkehrschluss auch heißt, dass Geber tendenziell eher mit einem kleinen Teil oder einem bestimmten Teil, sagen wir mal so, der Zivilgesellschaft eben kooperieren und andere Organisationen da eher hinten runterfallen.
Mhm. Frau Tschörner, wenn wir uns jetzt wieder Niger zuwenden, und ich habe es ja gesagt, Sie haben da länger gelebt, waren auch zuletzt wieder. Aus Ihrer Erinnerung an das Leben dort, wo findet sich das, was wir eben von Frau Guthall gehört haben über zivilgesellschaftliche Organisationen, wo findet sich das dort im täglichen Leben wieder? Also wo ist der Kaninchenzüchterverein, wo ist die Nachbarschaftshilfe dort?
Ja, eigentlich spiegelt sich das alles sehr gut in Niger wieder, was Lena Guthall gerade erläutert hat. Also auch in Niger hat die Zivilgesellschaft zum Beispiel eine wichtige Rolle in der Demokratisierung des Landes seit den 1990ern gespielt, mit der Gründung von Organisationen, die sich für alle möglichen Belange eingesetzt haben, zum Beispiel für Meinungsfreiheit ganz wichtig, für Menschenrechte, aber auch sehr stark zum Beispiel für Korruptionsbekämpfung und mehr Transparenz. Mhm. Aber mit der Zeit ist die zivilgesellschaftliche Landschaft extrem gewachsen. Das heißt, es sind sehr, sehr viele neue Organisationen, Akteure dazugekommen. Und wie ich eben auch schon gesagt hatte, ist die zivilgesellschaftliche Landschaft damit eigentlich immer heterogener geworden. Wobei auch die von Lena Guthall angesprochene Professionalisierung und Geberabhängigkeit natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat, aber auch zum Beispiel der Einfluss anderer internationaler Akteure, wie zum Beispiel multinationaler Konzerne, die auch den zivilgesellschaftlichen Raum genutzt haben, um ihre Interessen zu vertreten. Also in Niger gab es zum Beispiel eine Journalistenvereinigung für den Abbau extraktiver Ressourcen, die vom französischen Bergbauunternehmen Areva unterstützt wurde. Das hat in Niger dann zunehmend auch dazu geführt, dass die Zivilgesellschaft zum Teil den Ruf bekommen hat, eher opportunistisch und geldgierig zu sein, statt eigentlich eine eigene engagierte Vision zu verfolgen.
Ja, aber wenn Sie jetzt gerade schon sagen, die Zivilgesellschaft, ich frage mich, wie groß sind diese Organisationen eigentlich? Also haben die Hunderte von Mitgliedern oder sind das nur eine Handvoll Menschen, die aber vielleicht sehr gut in PR sind und sich gut darstellen können? Haben Sie da so eine ungefähre Einschätzung? Also wie viele Menschen sind in diesen Organisationen organisiert?
Ich habe jetzt keine genauen Zahlen dazu, aber was in Niger sehr interessant ist oder auch sehr speziell ist, dass eigentlich man nicht von zivilgesellschaftlichen Organisationen spricht, sondern von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und das sind tatsächlich oft Personen, Einzelpersonen, die ihre eigene NGO haben, zum Beispiel ihre eigene Nichtregierungsorganisation und das so ein bisschen auch als ihr persönliches Projekt ansehen. Das können zum Beispiel auch ehemalige Politiker sein, die dann ihre eigene Organisation gegründet haben und Hilfsleistungen an die Bevölkerung abgeben und organisieren und sich somit eben auch zukünftig ihre Wählerschaft sichern.
Wollte gerade sagen, das ist natürlich der Sprung von der zivilgesellschaftlichen Organisation zu einer politischen Partei, ist dann nur mehr ein, ja sozusagen ein bürokratischer wahrscheinlich am Ende, wenn man ohnehin schon eine gewisse Anhängerinnen und Anhängerschaft mitbringt. Ganz kurzer Exkurs noch, Frau Gutheil. Das, was wir eben gehört haben von Frau Tschörner, findet sich das auch in anderen afrikanischen Ländern wieder? Sie haben sich ja sehr intensiv damit beschäftigt.
Ja, sicherlich. Das ist auch ein Phänomen, was manchmal Briefkasten-NGO tatsächlich genannt wird. Da gibt es einen eigenen Begriff für, dass es eben Organisationen gibt, die keine Mitglieder haben, sehr auf die Persönlichkeit der Anführerin, des Anführers irgendwie zugeschnitten sind und tatsächlich das eher als Jobmodell machen. Aber auf der anderen Seite würde ich das auch nicht immer hundertprozentig negativ sehen. Mhm. Weil das natürlich auch Jobs schafft und Möglichkeiten, sich zu vernetzen und dass diese Projekte eben ja auch weiterreichende andere Wirkungen haben können, auch wenn sie vielleicht erstmal jetzt nicht aus der Bevölkerung herauskommen.
Frau Tschörner, und jetzt ein Jahr, bisschen mehr als ein Jahr nach dem Putsch, wie arbeitet die Militärregierung mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen, Sie sagten Akteuren, zusammen? Haben die der Demokratie wieder ein bisschen auf dem Sprung geholfen oder sind sie eigentlich eher so ein bisschen ein Hindernis auf dem Weg dahin? Oder gibt es gar keinen Weg dahin möglicherweise?
Also es ist auch ein Jahr nach dem Putsch so, dass die Militärregierung die Zivilgesellschaft aktiv nutzt, um die Bevölkerung zu mobilisieren und somit eben auch ihre Macht abzusichern. Und ich würde auch sagen, dass es derzeit eigentlich von keiner zivilgesellschaftlichen Struktur ernstzunehmende öffentliche Forderungen nach einer Rückkehr zur demokratischen Ordnung gibt oder der raschen Durchführung von Wahlen. Und das liegt aber nicht unbedingt daran, dass Demokratie per se auf einmal abgelehnt wird, sondern dass es einfach derzeit für viele andere Prioritäten gibt. Also zum Beispiel sprechen viele dem Militär mehr Kompetenzen zu im Umgang mit der Sicherheitskrise als zum Beispiel der zivilen Regierung, die vorher an der Macht war. Dazu kommt aber natürlich auch, und das ist ganz wichtig, dass die, also das mitzubedenken, dass die Militärregierung auch sehr, sehr scharf gegen Regimekritiker und Kritikerinnen vorgeht. Es gibt zum Beispiel unglaublich viele Verhaftungen ohne jegliche Rechtsgrundlage und daher traut sich auch kaum jemand im Moment, der noch im Land ist, offen die Legitimität der neuen Machthaber in Frage zu stellen.
Was von solchen Machthabern ja auch nicht so gern gesehen ist, ist, wenn eben von außen Akteure auftreten und dann eben diese zivilgesellschaftlichen Organisationen zum Beispiel mit Geld und anderen Mitteln vielleicht versorgen. Frau Gutheil, was wir jetzt über Niger gehört haben, ist das so ein typisches Beispiel, wo es auch so ein Spannungsfeld gibt zwischen den Akteuren, die von außen kommen, Ländern wie Deutschland, Regierungen wie der Bundesregierung und den Organisationen vor Ort? Oder ist das eher eine Ausnahme?
Ja, also dieses Spannungsfeld, das existiert definitiv, aber natürlich ist der politische Kontext in Niger gerade extremst volatil. Das ist sicher ein Extremfall und das haben wir eben von Lisa Turner gehört, dass sich Organisationen eben auch um 180 Grad drehen können in ihrer politischen Ausrichtung, was es dann für westliche Geber unheimlich schwierig macht, weil diese Partnerschaften, die mit den Organisationen bestehen, ja eben auch auf einem Vertrauensverhältnis bestehen. Und das macht es eben unheimlich schwierig zu wissen, mit wem man eigentlich kooperiert. Gleichzeitig gibt es ein großes Risiko, dass zivilgesellschaftliche Organisationen auch kooptiert werden und mit dem Regime eher zusammenarbeiten. Mhm. Und dieser Punkt ist natürlich in ganz vielen autoritären Kontexten relevant. Und man muss auch dazu sagen, wenn man mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet, die eben gewisse Dienstleistungen erbringen, ob das jetzt im Gesundheitssektor ist oder im Bildungsbereich, stärkt man indirekt eigentlich immer das herrschende Regime, weil für die Bevölkerung macht das gar keinen Unterschied, wer jetzt diese Dienstleistungen erbringt. Für die ist es wichtig, dass sie eben erbracht werden. Sie haben aber natürlich eben auch schon einen anderen Punkt angesprochen, die Repression, die dort vorherrscht im Niger. Und das ist leider auch überhaupt gar kein Einzelfall. Wenn wir uns den zivilgesellschaftlichen Raum anschauen, der ist in den letzten Jahrzehnten beträchtlich geschrumpft. Und in dieser Welt, die sich immer mehr autokratisiert, leidet die Zivilgesellschaft natürlich beträchtlich. Also Einschränkung der Versammlungsfreiheit, einschränkende Gesetzgebung bezüglich westlicher Gelder. Das sind Praktiken, die auch in vielen anderen Ländern eben an der Tagesordnung sind. Bis hin, wir haben es von dieser Turner gehört, zu Verhaftungen oder ja Einschüchterungen, dass Organisationen im Endeffekt dann auch schließen müssen.
Wir kommen gleich noch dazu, wie dann die Geldgeberseite dann darauf reagiert, weil sie natürlich ja auch schauen muss, mit wem möchten wir eigentlich oder können wir überhaupt noch, Stichwort Repressalien, da überhaupt noch zusammenarbeiten. Was man bei afrikanischen Staaten immer jetzt auch in den letzten Jahren immer mitdenken muss, ist, dass ja nicht nur, ich sag mal im weitesten Sinne, westliche Staaten da ein Interesse haben, vor Ort mitzuwirken, sondern ja auch jetzt Russland und China. Wie beeinflusst denn das, dass die dort jetzt als verstärkter Akteur auftreten, Frau Gutheil oder auch Frau Tschörner?
Ja, also generell sind wir ja mittlerweile in einer Situation, in der afrikanische Länder sich die Partner auch mehr aussuchen können als früher. Russland und China sind in bestimmten Bereichen aktiv, nicht in allen, nicht unbedingt in der klassischen Entwicklungszusammenarbeit. Und die Gemengelage ist natürlich im Sahel besonders komplex. Da gibt es nicht nur diese Angebote der anderen Länder, sondern auch das sehr angespannte Verhältnis zur früheren Kolonialmacht Frankreich, was Lisa Turner ja eben schon thematisiert hat. Man möchte sich von Frankreich emanzipieren und das schlägt nun mal auch dann teilweise in anti-westliche Diskurse um. Und ich glaube, dass das eben für Deutschland oder für westliche Geber generell eine etwas neuere Situation ist, wo man sich jetzt fragen muss, wie positioniert man sich, was für Angebote kann man eigentlich machen, die dann auch attraktiv sind. Gleichzeitig basiert unsere Kooperation aber auch auf Werten. Und das ist natürlich eine Gemengelage, die nicht immer einfach zu navigieren ist.
Sie spielen zum Beispiel auf die feministische Außenpolitik an, der noch aktuellen Bundesregierung. Wie lässt sich so ein Grundsatz überhaupt weiter verfolgen in so einem Umfeld, was sich so verändert hat?
Das ist sicherlich eine Gratwanderung. das ist in dem Sinne eine Gratwanderung, dass wir ja auch nicht als paternalistisch wahrgenommen werden wollen.
Was ein interessanter Begriff ist, dass man im Zuge der feministischen Außenpolitik als paternalistisch wahrgenommen wird.
Ja, sicherlich. eine gewisse Ironie, aber ich glaube, dass trotzdem auch jenseits des Labels da ein Raum definitiv noch da ist, um auch zu kooperieren. Inwiefern dieses Label von den Partnerländern geteilt wird, das würde ich in bestimmten Kontexten durchaus bezweifeln. Aber ich glaube schon, dass man Projekte trotzdem durchführen kann, die auf das Konto der feministischen Entwicklungszusammenarbeit oder Außenpolitik einzahlen, die dann aber vielleicht eben nicht so benannt werden. Also ich glaube schon, dass es da eine große Schnittmenge noch gibt. Da bei der feministischen Entwicklungspolitik geht es ja auch nicht nur um Frauenrechte, da geht es ja auch um Teilhabe von Menschen oder auch eben eine pluralistische Zivilgesellschaft zahlt sicherlich auch auf das Konto der feministischen Entwicklungs- oder Außenpolitik ein.
Ja, Frau Tschörner, es gab seit dem Putsch jetzt, korrigieren Sie mich gerne, aber zweimal sozusagen hochoffiziellen Kontakt der Bundesregierung mit dem Regime in Niamey in der Hauptstadt. Erst war Verteidigungsminister Pistorius vor Ort, jetzt vor kurzem eine Delegation, um die Entwicklungszusammenarbeit wieder zu beleben. Welche Rollen spielen denn da die zivilgesellschaftlichen Akteure dabei? Waren die auch eingeladen zu diesem Treffen?
Ja, die Bundesregierung, die möchte die Entwicklungszusammenarbeit, die mit dem Militärputsch ja erstmal suspendiert wurde, langsam wieder anlaufen lassen, um sich auch weiterhin für globale Ziele wie zum Beispiel Ernährungssicherung oder Armutsbekämpfung in der Region einsetzen zu können und die Bevölkerung weiter zu unterstützen. Und dabei ist die neue Formel, nach der Deutschland vorgehen will, regierungsfern und bürgernah zu agieren. Das heißt, man will eben so wenig wie möglich mit den neuen Machthabern zusammenarbeiten, um eben keine autoritären Strukturen zu stärken oder zu festigen. Und da ist das Interesse für die Zivilgesellschaft derzeit besonders hoch, der man eben zuspricht, sowas wie ein Gegenpol zu den neuen autoritären Machthabern zu sein und gemeinwohlorientiert zu handeln, auch wenn das in der Praxis halt eben nicht unbedingt immer so zutrifft. Was dann auch fraglich bleibt, ist, inwiefern diese Strategie überhaupt erfolgreich sein kann, weil zum Beispiel der EU-Delegation in Niger vor kurzem erst vorgeworfen wurde, Hilfsleistungen an der Regierung vorbei an die Zivilgesellschaft geliefert zu haben, woraufhin dann der EU-Botschafter des Landes verwiesen wurde. Also da ist bis jetzt noch offen, wie das überhaupt auch praktisch umsetzbar ist.
Mhm. Regierungsfern und wie war der zweite Begriff?
Bürgernah. Und da hofft man eben halt, dass die Zivilgesellschaft da eine entscheidende Rolle spielen kann.
Mhm. Interessant. Wenn Sie jetzt beide ein Idealbild entwerfen dürften, das alle Eventualitäten, die einbezieht, basierend jetzt auf Ihrer Forschung, wie könnte denn so eine gute Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen aussehen in autoritär regierten Ländern, unabhängig davon, wer die nächste Bundesregierung stellt?
Ja, mir wäre es an dieser Stelle ganz wichtig zu betonen, dass wir ja wegkommen von dieser Romantisierung von Zivilgesellschaft als den guten Akteuren. Gleichzeitig brauchen wir aber auch keine Verteufelung von kooptierten Organisationen. Wir brauchen ein realistisches Bild von dem, was man erreichen kann in der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in den jeweiligen Kontexten. Und Lisa Turner hat dieses Paradigma des regierungsfern und bürgernah eben schon angesprochen. Mhm. Dazu gehört eben auch, dass man versteht, dass die Trennlinien zwischen Zivilgesellschaft und Staat einfach nicht so trennscharf sind. Und das muss man eben mit einbeziehen. Gleichzeitig ist mir auch wichtig zu betonen, dass die Zivilgesellschaft natürlich schützenswert ist. Aber gleichzeitig ist es auch schwierig, Zivilgesellschaft zu unterstützen, wenn die staatliche Seite nicht gleichzeitig auch gestärkt werden kann, weil die Seiten sich eben gegenseitig bedingen. Und da gibt es sicherlich Kontexte, in denen es fast unmöglich ist, noch mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Deswegen wäre ein Plädoyer auf jeden Fall dafür, in der Zusammenarbeit früher anzusetzen, bevor der Kontext so repressiv ist, dass man eigentlich kaum noch agieren kann. Mhm. Und gleichzeitig müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass ein Engagement in so einem Kontext, in allen autoritären Kontexten, ein Risiko mit sich bringt. Und wenn wir mit Steuergeldern dieses Risiko eben auf uns nehmen wollen, engagiert zu bleiben, aufgrund von den Werten und Interessen, die wir vielleicht haben, dann müssen wir die auch klar benennen und uns auch überlegen, wie wir mit diesen Risiken umgehen. Und dann müssen wir auch flexibler und weniger bürokratisch werden in unseren Projekten und Programmen, um dann auch auf die sich verändernde Situation besser eingehen zu können. Mhm.
Frau Turner, ist Niger da vielleicht so ein bisschen ein Labor?
Also ich denke nicht, dass Niger jetzt ein Labor ist, weil Niger nicht der einzige Staat ist, der sich von einem demokratischen System hin zu einem autoritären System entwickelt hat. Also es gibt auch in der Wissenschaft schon sehr viele Erkenntnisse, welche Rolle Zivilgesellschaft spielen kann in autoritären Kontexten. Ich würde vielleicht aber ganz gerne noch kurz ergänzen, was Lena Guttal gerade gesagt hat. Also wenn wir jetzt von einem Idealbild ausgehen, wie sozusagen mit der Zivilgesellschaft umgegangen werden sollte, also wie westliche Geber zum Beispiel Zivilgesellschaft fördern können. Da denke ich, dass es auch ganz wichtig ist, dass Geber sich genau darüber im Klaren sind, welche Strategie sie eigentlich mit ihrem Engagement verfolgen wollen und dabei eben auch in Kurz- und in Langzeitziele unterscheiden. Also die Frage ist, will man zum Beispiel die Zivilgesellschaft fördern, um kurzfristig das Leid der Bevölkerung abzumildern und Armut zu bekämpfen, oder will man Demokratie fördern? Und wie hängt beides auch zusammen? Das sind für mich so zentrale Fragen, die man eben auch mal klar durchdeklinieren müsste und dann auch immer wieder genau schauen müsste, wie und mit wem die verschiedenen Ziele in einem autoritären Kontext überhaupt umsetzbar sind. Gerade in einem Kontext wie Niger, wo halt plötzlich von wirklich die Dynamik sich ändert, wo die Situation extrem volatil ist.
Sagt Lisa Turner. Mit ihr und Lena Guttal vom Forschungsprojekt Megatrends Afrika habe ich darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen gelingen kann. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die wie in Niger autoritäre Regime unterstützen und damit den demokratischen Grundsätzen der Geldgeber eigentlich widersprechen. Vielen herzlichen Dank, Frau Guttal und Frau Turner.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Und das Forschungsprojekt Megatrends Afrika ist eine Kooperation der Stiftung Wissenschaft und Politik mit dem EIDOS, dem German Institute of Development and Sustainability und dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich mehr für dieses Thema interessieren, schauen Sie gerne in die Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Da haben wir wie immer einige Leseempfehlungen für Sie parat. Abonnieren Sie aber auch gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media bei X oder LinkedIn. Und ganz besonders freuen würden wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.